Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Talk Guitar, der Weihnachtsfolge von diesem Jahr. Wir sind heute wieder versammelt in einer Dreierrunde und bei mir ist mal wieder mein Lyle Mays zu meinem Pat Metheny, das ist der
Fabian Ratzak.
Der Fabian Ratzak, genau. Und als Gast haben wir heute dabei einen Gitarristen, der auch aus einer BC Rich mit ganz vielen EMGs einen super Pat Metheny Sound rausholen würde, und zwar der
Martin Miller.
Martin Miller wieder am Start. Yes. Ja, ihr habt es vielleicht schon gehört, wir reden heute über Pat Metheny. Dachten uns, man könnte ja nochmal über einen Gitarristen reden. Zu weihnachtlichen, besinnlichen Zeit, finde ich, passt die Pat Metheny Musik auch immer ganz gut zu. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und wer eignet sich denn da nicht besser als Gast als der liebe Martin? Genau, grüße dich. Schön, dich hier wieder dabei zu haben.
Jawohl, yes. Danke, dass ihr mich habt.
Genau, wir wollen heute mal so ein bisschen durchgehen, ich sag mal, eine Historie von Pat Metheny, den Einfluss von Pat Metheny auf die Jazz- und auf die Gitarrenwelt, aber auch auf uns, unseren Einfluss von Pat Metheny und so ein bisschen, halt mal ein bisschen darüber philosophieren und plaudern, wie toll doch eigentlich Pat Metheny ist, was man vielleicht auch an ihm kritisieren könnte. Ja, aber es war sehr schön, war nämlich für mich mal wieder ein Anlass, Pat Metheny zu hören. Das letzte Mal habe ich tatsächlich Pat Metheny gehört bei der Beerdigung meines Vaters letzten Jahres. Hey. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gehört hatte.
Jetzt zündest du auch eine Stimmungsrakete hier.
Wirklich.
Hat mit damit zu tun, da können wir direkt mit einsteigen, quasi wie wir zu Pat Metheny gekommen sind. Ich bin nämlich mit Pat Metheny groß geworden. Also ich höre seit Kindheit alter Pat Metheny. Mein Vater ist ein riesiger Pat Metheny-Fan, hat damals die ersten Konzerte, die er in Deutschland gegeben hat, 77, 76 mitverfolgt und ist ja riesiger Pat Metheny-Fan. Und seitdem ich denken kann, lief überall bei uns irgendwo Pat Metheny. Das war so mein Einstieg und mein Kontakt mit Pat Metheny. Wie war das denn bei euch so? Martin, wie war das bei dir so? Wie kamst du so zu Pat Metheny?
Ich habe einen Gitarrenlehrer gehabt, der viel von dem erzählt hat, war dann auch in diesen ganzen Konservatoriumskreisen, war das auch ein Name, der immer wieder gefallen ist. Und das erste Mal richtig in Kontakt gekommen mit ihm bin ich, als mein Cousin mir zu Weihnachten die Imaginary Day Live-DVD geschenkt hat. Da war ich 17. Schön. Das dürfte so 2002 gewesen sein. Das war mein erster echter Berührungspunkt. Genau, und das hat mich natürlich gleich voll gecatcht.
Hat dich gleich direkt gehuckt.
Auf jeden Fall. Ich wollte es nicht mögen, weil ich zu der Zeit ein gespaltenes Verhältnis zu Jazz hatte, aber nach viel pubertärem Rumgezeter ist dann die Barriere gefallen und ich habe zugeben müssen, dass ich es richtig geil finde.
So ganz heimlich, so die Jugendsünde.
Ja, genau.
Wie war das bei dir, Fabian? Wie kamst du so? Wann hast du es erstmal von Pat Metheny gehört?
Bei mir ist es sehr spät, muss ich gestehen. Und derjenige sitzt auch hier, der mich da quasi reingewacht hat. Das war nämlich der Martin, der dann irgendwann mal zu mir sagte, hör mal hier, Have You Heard, eines meiner Lieblingsstücke auch von ihm. Transkribier das doch mal. Und ich habe das nur gehört und habe mir gedacht, ist klar. Ja, das ist tierisch, super geil. Und bei mir war das tatsächlich auch erstmal so ein bisschen, Pat Metheny, weil ich habe den Namen natürlich vorher schon gehört, wie das so ist. Du hast dann Gitarrenbücher und da liest du den immer wieder. Aber du beschäftigst dich dann halt nicht damit, weil ich habe damals auch mehr so Rock- und Heavy-Kram gehört. Aber als ich das dann gehört habe und mich dann so ein bisschen mit ihm befasst habe, dann bin ich erstmal aus dem Staunen nicht rausgekommen, weil das halt jetzt nicht nur gitarristisch, sondern auch vom kompositorischen Aspekt halt ein Genie ist einfach. Ne? Kann man nicht anders sagen.
Das ist eigentlich das, was mir am besten gefällt.
Ja.
Und ich glaube auch, was der Unterschied von Pat Metheny zu den meisten Gitarristen ist, die in diesem oder in ähnlichen Podcasts bedient werden, ist, dass das Publikum von dem halt überhaupt nicht Gitarristen sind per se.
Ja.
Das war, ist ja, weil eigentlich die komplette Jazzwelt Pat Metheny hört und respektiert.
Ja. Er ist ja schon auch ein extrem erfolgreicher Jazzmusiker, muss man auch dazu sagen. Also der ist schon einer der, glaube ich, mit der erfolgreichste aus unserer noch lebenden Jazzmusikern, wenn überhaupt vielleicht der auf alle Fälle ist.
Ja, aber er hat im Grunde den gleichen Status in der Jazzwelt wie jemand wie Chick Corea.
Ja.
Und das kann man, glaube ich, von keinem, wenn ich es mal so drüber nachdenke, das kann man, glaube ich, von keinem anderen Gitarristen, der noch lebt, behaupten.
Stimmt, ja.
Nee, da hast du recht. Die meisten sind bekannt als Gitarristen für das, was sie tun. Auch egal, wie großartig die sind, ein Gambale oder ein Mike Stern oder so.
Ja.
Aber die alle sind nicht so diese geilen Komponisten in so vielen verschiedenen Bereichen, wie es Pat Metheny zum Beispiel ist. Und das finde ich jetzt auch nochmal so sehr schöne Sachen. Da können wir direkt auch so ein bisschen einsteigen, was eigentlich so besonders auch an ihm ist, ist halt auch die Vielfalt, worin er drin komponiert. Mhm. So. Dass er ja nicht nur, dass er sich in so vielen Dingen ausgetobt hat, dass er nicht nur, ich sag mal, den klassischen, traditionellen Jazz bedient, den er auch ja auch sehr gut macht und sehr leidenschaftlich macht, vor allem auch auf Live-Platten höre ich mir das echt gerne an. Da gibt es eine Trio-Platte von 2005 oder so, glaube ich, wo er sehr, sehr viele Solar und solche Miles Davis-Standards spielt, eine super Scheibe.
Das ist die 99-2000, ne?
Genau.
Ja.
Aber halt auch experimentiert mit ganz verschiedenen Dingen. Ich erinnere mich da nur, ich weiß nicht, ob das einer von euch gehört hat, Song X zusammen mit Ornette Coleman, wo er so eine Free-Jazz-Richtung zum Beispiel geht. Mega, mega geil. Oder folkloristische Sachen. Da hat er ja auch sehr, sehr viel diesen amerikanischen folkloristischen Gitarrenmusik gemacht.
Amerikaner-Sound hat er auch
drin. Genau.
Der hat ja sogar Musik mit, also Filmmusik mit David Bowie gemacht und so.
Hier, This Is Not America. Das war auch einer der ersten Filme, die ich in meinem Leben je gesehen habe, weil halt mein Vater damals riesiger Fan war. Falke und der Schneemann heißt der Film. Genau, da hat der Film Musik mitgemacht. Genau, sehr schön.
Oder Map of the World, ne? Auch genauso. Auch Filmmusik.
Wunderbar. Martin, ich habe damals ein bisschen sehr stark mitbekommen, als ich das erste Mal dich entdeckt hatte, dass du riesiger Pat Metheny-Fan bist, vor allem durch dein Stück Travels, wo es ja auch diese wunderbare Live-Version gibt von den Meinl News Days. Warum hast du dich denn damals eigentlich so für dieses Stück explizit interessiert, das zu machen und halt auch dann relativ oft tatsächlich in deinem Programm zu spielen?
Ja.
Weil das ja eigentlich eher auch, ich kannte es zum Beispiel gar nicht, dieses Stück. Ich würde es eher Secret von ihm erwähnen. Ja,
Das Stück habe ich das erste Mal gespielt, so 2011 rum, als ich mit einer Dresdner Band um Tom Götze herum, den Bassisten Tom Götze herum, als wir einen Michael Brecker Tribute-Abend gemacht haben.
Oh,
und es gibt halt diese Version von Michael Brecker von Travis mit Pat Metheny. Und an der haben wir uns da orientiert. Das haben wir da als Zugabe gespielt. Und dann das Stück hat mir so gut gefallen, dass ich das dann einfach dauerhaft in mein Repertoire mit aufgenommen habe.
Ja, weil für die, die es jetzt nicht kennen oder nicht mehr haben, das ist, glaube ich, nicht etwas, woran man erstmal denken würde, wenn man Jazz hören würde, weil es ja dann doch sehr...
Das ist Americana Folk.
Genau. Das Hammerstück. Von welcher Platte ist das denn?
Weißt du, glaube, das ist von Travis.
Ja, stimmt.
Heißt die Platte so?
Ja.
Ach was. Ah ja.
Aber es gibt natürlich x Versionen davon. Also.
Ja. Das ist, Pat Metheny. Ich muss ein bisschen aufpassen heute, dass ich nicht Pat Martino sage, weil wir haben letztens erst eine Pat Martino-Folge aufgenommen.
Sehr gefährlich.
Der ja doch in ein bisschen eine andere Jazz-Richtung geht.
Habt ihr die beiden jemals in einem Raum zusammen gesehen?
Ich habe zwar Pat Martino mal live gesehen, auch mehrmals, hat ja auch schon einen Workshop und hab den auch mal die Hand geschüttelt und so. Aber Pat Metheny hätte ich dieses Jahr das erste Mal live gesehen, wenn es nicht ausgefallen gewesen wäre.
Ich muss zu meiner Gescheinigkeit gestehen, ich habe Pat Metheny auch nie live gesehen.
Ich auch nicht.
Ich hatte die Gelegenheiten und und jetzt, wenn man sich das so aus der 2020er Sichtweise mal anschaut, dass man das sich hat entgehen lassen, ist natürlich kriminell.
Ja, ich hätte es auch damals, ich weiß noch, meine Eltern sind haben immer die Möglichkeit wahrgenommen, den zu sehen, wenn er hier in der Ecke war. Und auch in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich fand das auch immer okay und cool und habe bis vor meinem Studium das auch nie wirklich so gewertschätzt. Das ging erst dann während meinem Studium los, habe ich dann auch immer die Chancen verpennt. Und jetzt dieses Jahr, es war so ein bisschen mein Geburtstagsgeschenk gewesen von meiner Mom, aber dann halt 2020.
Scheiße.
Aber soweit ich weiß, wird es wahrscheinlich verschoben. Also vielleicht kriege ich ihn ja 2022 dann irgendwie noch zu sehen. Er ist ja auch noch recht jung, tatsächlich so als von den Jazz-Leuten. Mein 54er Jahrgang ist jetzt in seinen Mid-60ern. Das ist ja tatsächlich noch verglichen mit anderen Jazzmusikern aus der Liga ja noch ein Alter, wo man sich denkt, okay, da wird man auch noch ein bisschen was von ihm hören. Ne? Der hat doch auch jetzt eine Platte rausgebracht, ne? Eine neue.
Eine Single, glaube ich, oder? Ich meine eine Single. Ich weiß nicht, ob das eine ganze Platte war, ehrlich gesagt. Bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher.
Er ist auf alle Fälle noch sehr aktiv.
Ein YouTube-Video.
was sind denn so eure Lieblingsplatten? Was ist so ein, oder habt ihr da sowas in der Richtung, wie ihr das zum Beispiel kategorisieren würdet? Es gibt irgendwelche Platten, von denen die euch besonders umgehauen hatte, die man sehr empfehlen kann. Fabian, bei dir hast du Lieblingsplatten von ihm?
Ja, definitiv das Have You Heard, also von, das ist, glaube ich, Letter from Home, ne? Mag ich sehr gerne. Ich mag aber auch zugegebenermaßen das Album Kin, ich weiß nicht, ob es Kin ausgesprochen wird, sehr gerne, so ein bisschen ruhiger.
Ja, das ist relativ von 2011 ungefähr.
Genau, das mag ich sehr gerne. Ja. Und auch Unity Session natürlich, ganz klar, super geil. Das sind so meine Favoriten. Mit den alten Sachen, dafür müsste ich tatsächlich noch ein bisschen mehr hören, bin ich ganz ehrlich. Ich bin jetzt nicht so, wie gesagt, 2010, 2011, aber ich bin nicht da erst so reingekommen in die Materie. Da muss ich mich noch mal ein bisschen mehr einhören. Ne? Also kann ich mir nicht so wirklich ein Urteil erlauben. Aber das sind so
Martin,
meine,
ist das,
mein Lieblingsding.
Ja, meine Nummer 1 ist unumstößlich Letter from Home. Und
die ist geil, ja.
Und ich würde aber auch noch Still Live Talking in diese
Regel. Oh ja, ach, das ist so mit Minuano 6-8 genau. Am Anfang, ne? Oh, genau. Ich liebe dieses Stück. Ach ja, es ist da auch ein Stück Minuano 6-8, wo wieder die kompositorische.
Das ist gigantisch,
das ist das Ende, es ist diese Akkordfolge mit dem einen Ton, der oben stehen bleibt, das ist einfach so wunderschön.
Es ist gigantisch.
Es ist großartig. Es ist auch die. Still Life Talking ist die Letter from Home, das sind auch so zwei. Mit denen bin ich halt viel aufgewachsen. Das waren noch so die Lieblingsplatten von meinem Vater, welche ich großartig finde, welche ich erst sehr spät entdeckt habe und wo ich mich auch lange reinhören musste, aber ich auch nie eine Platte in dem Ausmaß jemals irgendwie wieder gehört habe. Ist The Way Up.
Das wollte ich gerade noch sagen. Das sollte man auf jeden Fall erwähnen. Ist The Way Up.
Kann man aufschreiben. Ja.
Ich finde auch sein Orchestrion ziemlich fett.
Ja, ja, es ist was anderes, aber es ist auf alle Fälle super, super cool gemacht. Ja. Bei Way Up finde ich halt das Faszinierende für die, die die Platte jetzt nicht kennen. Es ist eigentlich wie eine instrumentale Jazz-Konzeptplatte. So ja. Ein bisschen. Mhm. Es ist wie so eine Prog-Rock-Platte.
Aber mit Jazz-Ästhetik, ja.
Genau, 4 Songs. Alle Songs gehen, glaube ich, an die 20 bis 30 Minuten so in den Dreh. Mit Reprisen, Melodien, die wiederholt werden in anderen und Themen und halt konzeptionell wie eine Prog-Rock-Platte, aber halt eben mit Improvisationen, mit Freiheiten und mit dieser Jazz-Ästhetik dabei.
Ist genau. Das ist auf jeden Fall was das Prog-Herz höher schlagen lässt. Ja.
Ah, auf alle Fälle. Ja. Die hat mich genau richtig gecatcht. Und die sowas zeigt halt auch mal wieder, wie er gerne halt auch experimentiert hat und wie viel er da auch sich die Freiheit genommen hat, auch mal Dinge anders zu gestalten.
Ja, man muss aber halt auch nochmal bei Pat Metheny muss ich immer erwähnen, jetzt gucken wir mal, von wann war es Orchestrion? Das war 2008 oder sowas? Oder
2000? Ich glaube, das war schon in den Zehnern, oder?
Zehnern?
Orchestrion war.
Wann war das? 2011?
Hier, 2010.
2010.
Genau.
Ja. Da war der gute Mann, ja, was ist, 57, ne? 57 ja, mit Grammys gebettet.
Ja.
Und dann haust du noch mal so ein Ding raus, ne?
Ja.
So ein Wahnsinn. Völlig anderes. Also für alle, muss jetzt alle dazu sagen, erklär mal kurz, was das Orchestrion ist. Für die es nicht wissen.
Orchestrion ist doch so eine riesige Maschine, die er, glaube ich, selber gebaut hat, wodurch er, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er die ansteuert. Oder wie
das ist ein mechanisches, es ist eine mechanische Maschine, mit die verschiedene Instrumente bedient.
Ach, krass. Genau.
Ne? Also genau. Zum Beispiel Mallets, Xylophone, Marimbas. Ja. Klavier, Percussion-Instrumente, sogar eine Gitarre, glaube ich, eine Akustikgitarre. Ne?
Mhm.
Und die werden, das wurde über MIDI sequenzt, aber die Instrumente werden dann mechanisch in real gespielt.
Krass.
Von dieser Maschine.
Ja, und ist das nicht so mit auch so Marbles, mit so diesen, mit halt eben, ja genau, durch mechanische Mechanismen, das ist angesteuert. Ja, ich hab das
und, im Bild. Und so ein Ding halt mit 57 nochmal, nachdem man den Erfolg hatte, nochmal zu bringen, ist halt.
Schwede, ja.
Das ist für mich Pat Metheny in a nutshell. Es gibt so viele seiner Zeitgenossen auch, die halt immer das Gleiche letztendlich machen und darin sehr gut sind und das auch klasse ist, aber ich finde, das setzt ihm halt von allen anderen meilenweit ab.
Ja. Das,
also ich habe zum Beispiel auch noch niemanden erlebt, der irgendwie gesagt hat, Pat Metheny gefällt mir nicht. Gibt's nicht. Glaub nicht, dass es
solche Leute gibt. Doch, das gibt's. In Jazzkreisen, doch zum Beispiel. Einer meiner Dozenten war nie ein großer Pat Metheny-Fan. Ich kann dir auch sagen, warum. Ihm war die Art und Weise zu spielen zu weich. Das war ihm als zu schnulzig, zu sanft. So, wenn du halt wirklich so aus dem aus dem, ich sag mal, aus dem Hardbop, aus dem Bebop, aus dem Bereich rauskommst, so als Jatzer oder vielleicht ein bisschen das Traditionellere. Auch die Art und Weise, Lyle Mays, der Hauptpianist von Pat Metheny, ist auch jemand, der von manchen Pianisten auch sehr kritisch beliebt wird, weil er halt sehr leicht und sehr sanft spielt und halt vielen fehlt da eine gewisse Härte dahinter auch so ein bisschen. Also es ist, er ist nicht immer,
nicht gedacht, aber gut.
Ja, und es ist auch vielleicht manchmal bei manch anderen Musikern vielleicht auch so ein bisschen der Neid. Ist nur eine Behauptung, die ich jetzt mal in den Raum werfen würde, weil halt einfach vielleicht auch viele nicht so mit klarkommen, dass halt
das jemand... Das hatten wir in der Hochschule mal diese Diskussion damals, als ich noch Student war. Genau, da ging, hat ein Dozent so ein Pat Metheny-Special über ein paar Wochen gemacht. Und dann wurde dann... Der hatte auch Respekt vor dem und so, aber der kam dann, das war ein Posaunist, und der kam dann mit der Behauptung um die Ecke, dass Pat Metheny kein Bebop spielen könne. Und das ist dann einfach so, oh, wirklich, Dude, come on. Der kann das natürlich spielen, der spielt es halt auf seine Art und Weise. Aber das Ding ist, und das haben vor allem die europäischen Jazzer, glaube ich, nicht richtig verstanden, vor allem in den Hochschulkreisen, dass der Jazz von heute nicht der Jazz von damals ist. Dass um dem Jazz, um dem, sagen wir mal, um dem Jazzgeist gerecht zu werden, darf man eigentlich nicht das machen, was früher gemacht wurde. Man muss es auf seine Art und Weise machen, um dem zu entsprechen, was damals gemacht wurde.
Was ja eigentlich interessant ist, weil die Musikrichtung, mit der Pat Metheny so ins Rampenlicht getreten ist, ist ja eigentlich mehr so dieser European Jazz. Kommt ja eher so aus diesem skandinavischen, von der Stilistik her. Ich meine, die ersten Platten sind, glaube ich, auch bei ECM rausgekommen. Ich glaube, die hat er ja auch in München aufgenommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber dann so Sachen wie eben auch so Stücke von der ersten Platte, Cyberporn und so. Das sind ja Stücke, die eigentlich... Genau, Bright Size Life, das sind ja alles Stücke, die eher europäisch klingen, die ja jetzt nicht so den Jazz-Fusion, Funk-Fusion, Fusion-Rock wahrnehmen, wie er vielleicht damals von amerikanischer Seite aus eher populär war. Ist ja dann wieder ganz lustig, dass wir Europäer aber dann oft, gerade eben Hochschulkreisen, hast du ja gesagt, bei mir war es ja auch so, ihn eher kritisieren, weil er halt nicht so der
klassische weil das ist irgendwie für die alte Riege, für die alten Denker ist das irgendwie noch so ein Checkmark, den man unbedingt abgreifen muss. Der muss jetzt auch Bebop spielen und dann zwar genauso klingen wie XY. Und wenn man das nicht kann, dann ist das so ein kleiner Dämpfer irgendwie. Was natürlich absoluter Schwachsinn ist, weil das Äquivalent dazu ist, dass man Bebop spielt, aber auf seine Art und Weise durch die Perspektive der 2000er, 2010er oder was auch immer.
Ja, es ist, ich finde halt, das Schöne ist, oder das Merkwürdige ist halt, es gibt ja durchaus Stücke und Linien, wo man das halt richtig raushört, dass er eigentlich Bebop-Phrasen kann und dass er die auch, ich sag mal, bebopig spielen kann. Nur die Verpackung, das Stück drumherum ist vielleicht auch etwas, was Leuten dann kompositorisch und vom Sound
her... Nee, ich rede jetzt schon auch so in Formaten, gerade wenn er Sideman ist, spielt er ja ganz oft auch traditionellen Kram.
Ja.
Aber er macht es halt auf seine Art und Weise. Und wenn du in seine Denke ein bisschen einsteigen willst, es gibt dann einen wunderbaren Interview-Schnipsel von ihm, wo er meint, dass von Kindesbeinen an, da wo er aufgewachsen ist, da irgendwie im Kansas, dass ihm das eingetrichtert wurde von den alten Musikern, dass du unbedingt dein eigenes Ding machen musst, dass du originell sein musst. Und er beschreibt sogar, wenn ihm eine Bebop-Phrase rausrutscht oder eine West Montgomery-Phrase rausrutscht, dass für ihn das mit einem Fehler gleichwertig ist.
Krass.
Weil es nicht sein eigenes quasi dann ist, dass sich dann nicht so anfühlt. Ah, das stimmt. Wie würdest du denn sagen, ich glaube mal, du bist hier von uns dreien im Raum, Martin, der am ehesten sein Spiel nachvollziehen kann von der harmonischen, technischen Seite aus. Weil ich habe tatsächlich in meinem Leben nicht so viel von ihm rausgehört. Ich habe einen Song rausgehört von einer Scheibe, die sehr Hip-Hop-lastig klingt aus den 90ern. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Here to Stay heißt, glaube ich, der Song. Und sonst habe ich nicht viel. Ich glaube, du hast eher schon relativ viel
rausgehört. Ja, ich habe viel rausgehört.
Gespielt, ne? Wie würdest du denn so sein, für die Zuhörer auch da draußen, die jetzt im Jazz nicht so drin sind, kannst du das zusammenfassen, was sein Solistenstil, jetzt mal ein bisschen vielleicht auch bezogen auf Solo, anders macht als jetzt die normalen Jatzer, wo da der Unterschied ist, warum sich manche Leute darüber aufregen? Könntest du das in Worte fassen?
Wenn man sich mal ein Stück wie Lakes nimmt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das sind Akkordchanges, dagegen klingt Giant Steps wie ein Kinderlied.
Wobei es das Gerücht gibt, kurz mal zu werfen, dass der Giant Steps ja nicht spielen könnte, in Anführungsstrichen.
Weil er spielt, ja, so das ist ja das Geile, er spielt ja Giant Steps, aber er spielt es ja in so einem Bosser.
So ein Bosser, genau, so ein Bosser.
Weil er sich gar nicht auf dieses Rennen da einlassen möchte. Ja, ja. Das finde ich aber grandios, weil es natürlich mit Links könnte. Aber ja, sehr geil. Wenn ihr das Stück Lakes anguckt, die Akkord-Changes sind völlig absurd, ne? Völlig abstruser Kram. Und er spielt aber Melodielinien und Melodieverläufe, die absolut auch für den unbetuchten Hörer nachvollziehbar sind. Mhm. Also wenn du die Akkord-Changes wegnimmst und dir nur die Melodie anhörst, dann ist das eine absolut eingängige, also bei der Improvisation eine eingängige, wunderschöne Melodie. Und ich glaube, wenn du das Bigger Picture mal nimmst, wenn du jetzt gar nicht mal so ins Detail gehst bei Bethany, sondern dir einfach nur anguckst, wie er seine Melodielinien aufbaut, wo er die Schwerpunkte setzt, wo er Pausen macht, wo er spielt und wie die Melodie verläuft, ob es nach oben oder nach unten verläuft oder ob eine Sequenz da ist. Ich glaube, diese Gesamtdramaturgie ist eine Sache, die ihn sehr auszeichnet. Die Art und Weise, wie da Geschichten erzählt werden mit dem Solo. Das Zweite ist, würde ich mal sagen, seine Phrasierung und Artikulation.
Schon sehr besonders.
Das ist das, was ihn wahrscheinlich noch am meisten mit absetzt von Bebop-Gitarristen. Er hat eine sehr detailverliebte Phrasierung. Mhm. Ja, das sind viele Slides, viele Hammer-Ons, viele Pull-Offs, ja, kleine Bendings, kleine Inflektionen, um die Phrasen herauszuheben. Ich glaube, das ist eine Sache, die mich auch ein bisschen in Pat Metheny reingezogen hat. Wenn du jetzt 17 bist und irgendwie Andy Timmons hörst und dann Charlie Christian, dann klingt Charlie Christian vielleicht ein bisschen trocken. Aber ja, Metheny hat nicht so diese ultra-trockene Phrasierung, die im Bebop ja eigentlich erwünscht ist.
Ja, alles so zum Gunsten der Linie, ne? Keine Phrasierung erlaubt, sondern nur die Linie muss sein.
Genau,
Hauptsache die B13 und die B9 ist drin.
Genau, genau. Und das macht Pat Metheny halt nicht. Pat Metheny ist auch ein Soundästhet.
Oh ja.
Ja.
Und hat auch,
kann man direkt als... Ja, ja,
Fabian, hat sorry, auch Eigenarten, wie er zum Beispiel den Ton erzeugt mit der rechten Hand alleine. Wie er das Pick hält, wie er anschlägt. Er benutzt ja auch, glaube ich, die Seite vom Pick, also nicht die Spitze, sondern die Seite vom Pick. Ja. Hält das irgendwie zwischen...
Nee, ich glaube, er hält es anders.
Er hält es genau, zwischen Daumen Grad, und Zeige.
Ne? Ah, okay, okay.
Genau, und er hält es zwischen Daumen, Zeige und Mittelfinger auch, ne?
Ja, genau.
Also er macht so diese Dreifinger-Geschichte, oder? Ja.
Und er schlägt auch nicht so nach unten an, sondern eher so weg von der Seite.
Genau, stimmt. Ja, er hat einen sehr, sehr eigenen Stil, das zu spielen. Und das macht's tricky. Also diese Solo, diese eine Linie, die ich mal rausgehört habe, das war schwer nachzuspielen mit der Phrasierung. Und vor allem, wenn du halt vorher diese phrasierungslose Bebop Welt, sag ich mal, gewohnt bist und auf einmal willst du was nachspielen mit eben den ganzen Slides und den Hammer-Ons drin und komischen Fingerpositionen und alles. Das macht's sehr anstrengend. Das ist ziemlich ohne.
Was auch, ich erstaune es immer, dass wenn über grandiose Technik gesprochen wird, der Name Pat Metheny nie fällt. Mhm. Weil, klar, der schreddet nicht à la Paul Gilbert, aber versuch mal diese Linien zu spielen. Das ist ja absurd, wie schwer das ist. Und vor allen Dingen, und das geht gar nicht darum, auch nur die Linien zu spielen. Spiel's mal so flüssig wie er. Mm, ja. Da ist ja jede Note verbunden. Das ist ein riesiger Legato-Haufen.
Ja, das ohne einen Holdsworth-Verzerrung reinhämmer und Pull-Off quasi zu machen, sondern halt.
Nee, Legato im Sinne von musikalisch Legato.
Genau.
Das ist ein riesiger Bogen über den Phrasen.
Ja.
Und die Noten sind alle so herrlich miteinander verbunden. Ja, du hast nie diese Lücken zwischen den Noten, außer es ist gewollt. Das ist, glaube ich, diese Weichheit im Sound zu erzeugen. Mein Klassiklehrer hat immer gesagt, es ist viel schwerer weich zu spielen, als hart zu spielen. Oder lang zu spielen, als kurz zu spielen.
Ja, dieses Gebundene ist ja auch etwas, was in deiner Pädagogik, habe ich das Gefühl, auch immer sehr, sehr oben, sehr wichtig ist. Ne?
Auf jeden Fall.
Dass du das so oft zeigst. Ja. Was auch sehr wichtig ist, ja, was ich dann auch erst irgendwann gemerkt habe, wie schwierig das eigentlich ist.
Du bist ja auch viel, man ist dann ja auch viel verletzlicher im Spiel, ne? Ich meine, wenn du so hart und schnell spielst, sage ich mal, wenn dich da mal vertust, mein Gott, es geht unter. Aber versuch mal dann gebunden zu phrasieren und wenn du dich da so ein bisschen verhaust, hört man das schon extrem raus. Ne?
Ja, ja.
Es klingt halt schneller zickig, ja. Es klingt schneller so wie als ob man es nicht gewünscht hätte. So. Eigentlich interessant, so der harte Kern, das ist wie in der Psychologie, wenn du den harten, die harte Schale so nach außen hast, das harte Shredding, ja. Aber innen drin bist du eigentlich ganz verletzlich. Ja, interessant.
Ja, und vor allen Dingen, Alter, der kann abschredden wie ein Weltmeister, Pettinzini. Also, finde ich schon.
Ja, doch, halt nicht so wie El Demiola oder so, nicht mit so viel
Tempo. Ja, aber das Have You Heard ist schon krass. Also, ich finde es krass.
Das ist ultra krass. Ja, ja. Das, er zeigt mir mal den Typen, der das nachspielt.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist Hölle.
Ja. Auch so manche Arpeggio-Linien aus, ja, gerade eben Minuano 6-8, weiß ich noch, nee, nicht, sondern irgendwo, To the End of the World hat am Ende zum Beispiel so eine Arpeggio-Linie, die nicht gesweept ist, wo alles gepickt ist, wo du dir auch denkst, uiuiui, da musst du auch erstmal, um das eben so locker und so flüssig zu spielen, boah, das ist schon...
Ja, aber die Technik, Welt, ja. Das, was bei Pettinini technisch am beeindruckendsten ist, ist wirklich die Artikulation.
Ja.
Die ganz spezifische Länge der Noten. Auch wenn es gibt dieses Video, wo er sich irgendwie vor irgendeiner Klinik warm macht. Wie heißt denn das? Das ist irgendwann irgendeiner Klinik in Latin America. Ich weiß jetzt, ich finde es jetzt, glaube ich, nicht so auf die Schnelle. Das kann ich euch auch mal raussuchen, aber der spielt er sich die. Ja, genau. Practice like Pettinini oder sowas.
Okay.
Ich weiß nicht mehr, irgend sowas. Da macht er sich so warm und spielt alles so in so einem Portato-Sound. So. Dat, 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 dat. Und jede Note hat die gleiche Länge. Das ist so krass. Das ist so an der Schnur gezogen. Das ist Wahnsinn.
Das sind so Feinheiten und Kleinigkeiten. Und da muss ich selber auf mich auch achten, worüber man halt selten nachdenkt beim Üben oder so. Ne? Beim Üben oder wenn man sich jetzt selber als Gitarrist anschaut, man denkt immer an die Picking und das Legato
schnell,
und solche Techniken. Ja, auch nicht mal unbedingt schnell, 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 aber halt eben so Technik, wie du es gerade gesagt hast, dass man zum Beispiel mal in der gewissen Länge jede einzelne Note zu spielen, die Gebundenheit der Noten, solche Geschichten, ist echt ein Problem bei uns Gitarristen, dass das immer so unterfällt. Und da muss ich selber mir auch auf die eigenen Füße treten, da müsste ich auch mal mehr drauf achten, ja. Ja, immer etwas, wo man, da ist Pettinini, glaube ich, ein ganz guter Reminder dran, dass man immer wieder an sowas achten und denken sollte, das stimmt.
Glaub aber auch, dass
das ist im Rock dann Eric Johnson zum Beispiel.
Ja, genau, genau.
Zum Beispiel.
Absolut.
Ja. Wir hatten vorhin kurz das Thema Sound angeschnitten. Ich dachte mir, ja, das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, weil ja Pettinini auch nicht nur gitarristisch grandios ist und auch nicht nur von der Komposition, sondern auch jemand ist, der soundtechnisch sehr, sehr gerne ein bisschen andere Wege geht als die normalen Jazz-Gitarristen. Mhm. Und gerade von seinen Gitarren hat er ja drei Stück, die, glaube ich, mit am ikonischsten sind. Und ich glaube, am ikonischsten ist seine Trompetengitarre, wie ich sie immer nenne. Seine Synthesizer-Gitarre, die er da hat. Ja. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke die jetzt ist. Ist das eine bestimmte Marke oder?
Das ist Ibanez.
Ist das eine Ibanez, die Synthi-Gitarre?
Ach, spielt er die über
so einen Pickup? Also ich weiß, dass er hat die Jazz-Gitarre ist eine Ibanez. Die gibt's ja auch, aber...
Ist das nicht eine... Meinst du?
Ja, genau, diese braune. Aber ist das nicht, ich glaube jetzt, wo das
ist. Ach nee, das ist eine... Stimmt. Das hatte ich letztens noch gesehen.
Also er hat da so ganz viele Knöpfe an dieser Gitarre ran.
Auch, ja, ja.
Also, glaube ich, um die einzelnen...
Ich dachte immer, das sei eine Ibanez Artist oder sowas, ne?
Genau, es gibt eine Ibanez, die sehr ähnlich aussieht, ne? Ja. Ja, so eine alte Ibanez. Aber genau, seine Jazzgitarre, seine traditionelle, ist ja von Ibanez, genau. Die Signature.
Aber...
Hast du die schon mal
Aber wenn ich ganz kurz ausholen darf, ich hatte vorher noch ein bisschen recherchiert. Er hatte ursprünglich, ich glaube, die Ibanez spielt er seit 89 regelmäßig. Und wenn ich da richtig informiert
bin... Vorher hat er Gibson gespielt, ne?
Genau, vorher hat er Gibson ES-175 gespielt. Auch mit Flat-Round-Seiten und...
Ja, der Klassiker.
Ja, er spielt auch dicke Saiten. Ja.
Er spielt ja sehr dicke
Saiten. Da gibt es aber, glaube ich... Ich glaube, es gibt auch zwei Ibanez-Modelle. Es gibt eine mit diesem Cutaway oben noch. Die sieht ja ziemlich fancy aus. Die hat ja zwei Hörner. Und dann halt so eine, die ganz traditionell aussieht. Aber ich hatte noch nie eine in der Hand. Hast du schon mal eine gespielt, Martin?
Nee, ich noch nicht. Aber echt? Ich kann mit diesen dicken Omas auch nichts anfangen, wenn ich ehrlich bin.
Ist das nichts?
Nee? Ist nichts für dich? Einfach von der Haptik her taugt mir das nicht.
Okay.
Aber werden die noch hergestellt, die Pettinini Ibanez?
Ja,
ich glaube, die wurden auch gut verkauft. Die hab ich schon öfters mal bei auch anderen Gitarristen gesehen. Nee. Ja, aber vor allem diese Synthi-Gitarre. Ich meine, er war nicht mit der Erste, der das gemacht hat. In den 80ern war das ja so ein Ding, was viele Leute gemacht haben. Aber ich glaube, die Verwendung ist halt etwas, wo er nochmal sehr, sehr interessant war.
Ja.
Wie er das verwendet hat. Um vor allem halt diesen, ja, Trompetensound zu bekommen. Ich glaube, das war wirklich dafür ausgezählt, wie so eine Trompete zu klingen. Es ist so sehr quäkig, sehr...
Ja, er hat ja auch mit Trompete angefangen. Ne?
Ja,
Du hast dein erstes Instrument.
Mit 8, glaube ich. Ne? Ja.
Das wusste ich gar nicht. Aber da hatte ich gerade nicht auf dem Schirm, stimmt. Ja, also da auch jemand, der immer viel experimentiert. Und dann hatte er auch diese, ich komme gerade nicht auf den Namen, diese ganz komische Akustikgitarre gehabt. Mit der Harfe oben, mit den ganz vielen Seiten.
Ja, die 42-Seite.
Genau, mit 3 Hälsen und allem.
Krass.
Also auch jemand, der schon immer versucht, auch dort gewisse Grenzen zu sprengen, auf eine gewisse Art und Weise. Wo du andere Gitarristen hast, die, wie gesagt, total grandios sind in dem, was sie tun, aber halt den ganzen Tag lang nur Telecaster spielen oder was auch vollkommen okay ist, aber da sieht man auch wieder, wie Pat Metheny eben versucht, was Eigenes auch immer zu machen und einen eigenen Stil auch zu fahren.
Ja.
Was definitiv auch vielleicht ein Garant auch für seinen Erfolg ist.
Ja, natürlich.
Weil wenn wir jetzt mal so ein bisschen anderes Paralleluniversum anschauen und uns mal vorstellen, Pat Metheny wäre von dem, was er tut, von der Handwerklichkeit genauso gut, aber wäre nicht diesen eigenen Weg gegangen, wer weiß, ob er dann je so erfolgreich geworden wäre. So.
Dann wäre da, wo jetzt viele andere Jazzgitarristen, grandiose Jazzgitarristen sind. Ja. Aber Pat Metheny ist halt noch einige Schritte weitergegangen.
Ich glaube, der sieht auch eher so das große Ganze anstatt jetzt nur irgendwie die Gitarre und was kann ich da alles machen, sondern
ja, die Gitarre ist nur ein Tool für ihn.
Genau,
ja. Das fehlt mir manchmal auch bei Jazz-Gitarristen, dass auch eben dort auch mal eigene Stücke geschrieben werden.
Das fehlt mir bei Jazzmusikern im Allgemeinen.
Ja. Es ist halt viel, also ich meine, ich finde es super schön, auch Standards zu hören, weil ich finde, an Standards kann man sich so ein bisschen eben eine gewisse Stilistik von, im Solo-Bereich, eine gewisse Stilistik von einem Gitarristen auch so ein bisschen annähern, weil du halt nämlich die Vergleiche setzen kannst, weil du nämlich sagen könntest, ein Wes Montgomery hat über den Akkord vielleicht das und das gespielt und hier Mike Stern spielt das und das. Man hat so ein bisschen die Vergleiche. Aber ja, das eigene Stücke schreiben, was ja eigentlich auch, ich sag mal, der Fingerprint auch für eigentlich in der Musik geht es ja da auch darum, eigene Stücke zu schreiben. Weißt du, dein Fingerabdruck ist ja nicht, was für ein Solo du über Donna Lee gespielt hast, sondern dein Fingerabdruck ist,
Soli sind Donna Lee ja auch, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Soli sind ja auch, die sind für uns wahnsinnig wichtig, aber die sind im musikhistorisch nahezu irrelevant.
Ja. Nahezu vergessen, bevor sie zu Ende sind.
Ja, das stimmt. Erst, wenn man das mal vergleicht mit anderen Musikrichtungen, wenn ich mir das mit der Klassik zum Beispiel vergleiche, da werden ja eigene Solis nie geschrieben. Es ist dann halt eher die Interpretation von, in Anführungsstrichen, sag mal, Soli, weil man es ja auch so nicht ganz nennen kann. Aber was im Vordergrund steht, ist immer noch die Komposition.
Ja.
Und das ist im Jazz halt so einen, also,
und idealerweise dient dann die Improvisation dazu, die Komposition auf eine höhere Ebene zu geben.
Ja. Und es ist so, aber auch so, ich habe das schon das Gefühl, dass es auch ein sehr starkes Gitarristenproblem sein kann. Weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel Bassisten anschaue, die haben nicht die Möglichkeit, einfach vom Instrument her so extrem zu improvisieren, über zu solieren wie Gitarristen. Die müssen sich reduzieren und die schreiben dann halt oder mögen das Simplere auch oder gutes Songwriting auch eher mehr. Oder Pianisten. Ja, wobei bei Pianisten kann sowas auch schon viel vorkommen, dass die einfach nur Standards rauf und runter dudeln. Aber ich habe dennoch irgendwie schon das Gefühl, dass es auch ein sehr gitarristisches Problem ist. So.
Ja, Saxophon vielleicht auch.
Saxophonisten sind auch so drauf. Mhm.
Ja. Ja.
Das ist schon eher ein Jazzphänomen, dass sich sehr auf die Solistik konzentriert wird, glaube ich.
Ja.
Und weniger auf den gesamtkünstlerischen Mehrwert.
Es hat dann immer wieder die Frage, wie man Jazz interpretiert oder wie man das definiert, was eine sehr schwierige Frage ist. Das ist die Freiheit in der Improvisation. Ich glaube, viele sehen oder definieren Jazz dadurch, durch die Freiheit, die du im Improvisieren hast mit den anderen Musikern. Und dann ist das Stück, was da drunter liegt, halt eben erstmal nur zweite
Liga.
Das ist
dafür,
so wichtig. Ja. Ist eine Definitionsfrage mit Sicherheit. Aber ich finde es auch immer schön, eben Gitarristen zu sehen, die selber auch eigene Stücke schreiben können.
Ja.
Was ich mich gerade frage, gab es eigentlich so einen Pat Metheny-Klon-Boom damals in den 80ern, dass es viele so Klone gab in dem Stil, die dann angefangen haben, so zu spielen und so zu schreiben wie Pat Metheny? Also ich kenne so, ich sag mal, einen halben, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass das ein Klon ist, aber das ist...
Wir brauchen einen Namen.
Das ist ein Gitarrist namens, der heißt David Becker und der kommt aus L.A. und er hat auch mit Pat Metheny zusammen studiert. Aber ich glaube eher, dass der Sound, weil die klingen sich schon sehr ähnlich, und er wurde auch immer so als Pat Metheny, das war immer so, das war immer so ein bisschen blöd, weil er war immer so der gefühlte Pat Metheny-Klon. Ich hatte ein paar Lessons bei ihm gehabt, deswegen hat er mir davon erzählt. Aber ich glaube, dort war eher, dass der Einfluss halt aus derselben Ecke kam. Nämlich dieses sehr europäische, dieses sehr European Jazz, traditionell die skandinavische. Aber ob es dann in den 80ern, weiß ich gar nicht. Wir würden jetzt keine Gitarristen einfallen, die man irgendwie groß als Pat Metheny-Klon setzen oder sagen würde. Von den Jazz-Gitarristen, die so in den 80ern, 90ern hochkamen.
Ja, ich kenne das bei den Studenten. Da ging jeder mal so durch seine Pat Metheny-Phase.
Ja.
Mich eingeschlossen.
Ja, aber es ist dann ja auch wieder wichtig, was man eigenes draus macht. Und du hast ja dann eben auch so diese Stilistik von Pat Metheny übernommen und ist dann halt eben versucht, auch ein bisschen die Rockbereiche zu übertragen, wenn ich das jetzt zum Beispiel so sehe. Wie es zum Beispiel bei meinem Stück. Ach, wie heißt es noch? Wie heißt denn das Stück nochmal?
In End Itself.
Genau. Ich glaube, das ist ja so von der
Phrase. Ich habe ja ein richtiges Metheny-Abklatschstück.
Das ist ja, genau.
Genau. Ja, stimmt.
Das ist ein richtiger Pat Metheny-Abklatsch. Das heißt, deswegen heißt das Stück ja auch Between You and Me. Between you and Me, this is a Pat Metheny rip-off. Das hieß ja auch ursprünglich, also erst hieß es neuer PC-Song, dann hieß es Metheny Rip-Off und dann hieß es
neuer PC-Song.
Geil. Ich hab's damals geschrieben, da habe ich gerade einen neuen Computer mit drin gebaut, genau. Und das war das erste, was ich da geschrieben habe.
Neuer PC-Song.
Da hieß es neuer PC-Song.
Geil. Wer seinen Song Frechdachs nennt, darf auch den neuen PC-Song haben.
Geil.
Ja, Hammer. Gibt es denn, wenn du jetzt zum Beispiel Studenten hast, Martin, die, ich sag mal eben, mit Pat Metheny sich jetzt nicht so sehr auskennen, gibt es spezielle Stücke und Soli, wo du sagst, definitiv anhören, definitiv mal auschecken? Wahrscheinlich
Heavy Hurt ist schon ein Muss, ne?
Hurt, genau, ja.
Das ist auf jeden Fall ein Muss. Was gibt's denn da noch? Die sind ja alle gut. Also, welches Metheny-Solo ist nicht gut? Also, das ist ja...
Ich finde auch zum Beispiel die Sachen ziemlich geil auf dem Michael Brecker-Alben, wo der halt immer
super geil. Total.
Ja, stimmt.
Auf der ersten Michael Brecker-Platte.
Ja, das ist so Song for Bilbao zum Beispiel, Mega-Song, ja.
Oder Sissigi auf der ersten Michael Brecker-Scheibe.
Ja. Wo war denn Pat Metheny so als Sideman auch noch sehr aktiv? Ich weiß, Michael Brecker.
Joshua Redman,
genau.
Ach, der ist immer mal angeheuert worden. Da gibt es wirklich so viel. Es gibt diese geile Joshua Redman-Klasse, wie heißt denn die nochmal?
Er hat ja nicht bei so einem Coltrane-Tribute damals mitgespielt von irgendeinem Sachs. Es gibt so einen Coltrane-Tribute.
Die Platte Wish von Joshua Redman. Da spielt Metheny drauf, da spielt er auch gigantisch drauf, weil ich glaube, da spielen sie ohne Pianisten. Und da übernimmt Metheny ganz viel von den harmonischen Tätigkeiten. Da ist auch eine absolut oberhammer, krass geniale Version von Tears in Heaven drauf.
Oh.
Die Metheny auf der Akustik, auf der Nylon String begleitet. Das ist die absolute Königsklasse des Solistenbegleiten
auf der Gitarre. Das ist auch, finde ich, auch bei ihm extrem krass, die akustischen Sachen auch und auch mit Nylon-Gitarre. Ja. Die Arrangements, die der macht.
Stimmt, ich habe mal eine Live-Aufnahme gespielt, er im Duo zusammen mit Ulf Arkenius. Ich glaube, da spielt er auch nur akustische Gitarre. Hammergeil. Total, total geil. Gibt es ein YouTube-Video von. Super, das ist echt... Geiler Typ.
Ja. Ja. Definitiv.
Ich finde auch, es gibt auch so ganz viele 80er Trio-Aufnahmen. Ich finde, eins meiner absolut liebsten Soli, oder was, wo er richtig geile Soli spielt, ist zum Beispiel... ist Cantaloupe Island auf der Platte mit Herbie Hancock,
mit Herbie Hancock,
Dave Holland und Jack DeJohnette.
Die Live-Scheibe, oh, die ist geil.
Die ist richtig krass, ja.
Ja, die ist richtig geil. Ja, stimmt, da hat er auch nochmal Solo. Ach, Erinnerung von ganz vielen Autofahrten in den Urlaub.
Ja,
ich finde es schon echt super irgendwie, weil es hat mir auch viel geholfen, mich in den Jazz mit reinzubringen. Und ich würde es auch vielen Leuten empfehlen, sich mit Pat Metheny mal auseinanderzusetzen, wenn sie jetzt eben noch nicht im Jazz drin sind und so ein bisschen einen Einstieg brauchen. Weil er eben selber eigene schöne Stücke schreiben kann und die halt aber auch, und das hat mir manchmal beim Einstieg in den Jazz oft gefehlt, viel Energie haben. Mhm. Für jetzt jemanden wie mir, der aus dem Metal-Bereich kommt, für mich war Jazz am Anfang echt zu langweilig, weil es zu entspannt in Anführungsstrichen war. Es war zu wenig Energie, zu wenig Spannung drin. Und dann habe ich nämlich mal Pat Metheny Sachen gehört und sowas eben wie Minuano 6-8 mit einem riesigen Aufbau und einer riesigen Dynamik und es explodiert am Ende quasi nur alles und ich fiel mir auch die Kinnlade runter. Ja. Deswegen ist das auch, glaube ich, ein super Einstieg für alle, die sich mal mit Jazz einsetzen wollen. Und oder eben diese Platte We Live Here, die hatte ich auch viel gehört, die hat halt so einen Hip-Hop-Anklatsch, die hat halt dann so Hip-Hop-Beats, sage ich mal, natürlich gespielt mit echten Leuten, aber so diesen klassischen 80er-Jahre-Hip-Hop-Touch so ein bisschen. Ah, da gibt's auch super geile Stücke drauf. Die Platte fand ich auch echt, mich sehr, sehr beeindruckt. Worauf man noch kurz auch hingehen könnte, ist, er ist nicht nur als Sideman aktiv gewesen, aber auch als guter Bandleader. Und das, finde ich, ist etwas, wo Pat Metheny auch immer sehr beeindruckend ist, was er eigentlich für Mitmusiker auch quasi hervorbringt oder was er auch für Mitmusiker hatte. So. Vor allem erinnere ich mich an eine Live-DVD, ich komme gerade auch nicht auf den Namen, von 2005 mit hier seinen ganz klassischen, ich habe gerade Namensbrain, wie heißt denn dieser Schlagzeuger, dieser brasilianische, nicht brasilianische, aber
Antonio Sanchez.
Genau, Antonio Sanchez. Und wie heißt denn dieser Bassist? So ein farbiger, der da immer mitskettet.
Christian McBride?
Nee. Das ist relativ damals neuer von so 2005. Der skettet immer seine Soli mit.
Das ist doch Christian McBride, ne?
Nein. Warte. Ich rede von... Wo habe ich denn die Live-Scheiben hier von dem? Ach, ich glaube auch irgendwas mit A. Auch ein ganz bekannter. Aber nicht Christian McBride. Ja, aber immer wieder viele krasse Musiker gab. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. So, auch viele Musiker, die er hochgebracht hat. Aber habt ihr euch mal mit so den, eben mit den Sachen von seinem Partner in Spee, dem Lyle Mason, ein bisschen auseinandergesetzt? Habt ihr da mal was reingehört, verstärkt, was der so macht?
Nee, ich leider nicht.
Was er alleine macht?
Ja, was der alleine macht.
Nee, genau. Aber ich weiß, dass es ein extrem unterschätzter Typ ist.
Mhm. Er ist kompositorisch auch sehr geil. Ich glaube sogar, dass das immer ganz, weil es war ja auch die Pat Metheny Group. Ich weiß nicht, wie viel Pat Metheny davon wirklich, also natürlich den größten Teil, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch so eine.
Ich glaube, das war Band, schon so eine McCartney-Lennon-Beziehung.
Genau. Ja. Und dass halt dort einfach eine geile Dynamik auch dazwischen dabei war. Ich meine, er hat seinen eigenen Stil auch, der Lyle Mason, der passt aber auch perfekt zu Pat Metheny. Das ist so.
Die sind sich sehr ähnlich, finde ich.
Die sind sich sehr ähnlich, ja. Und aber der ist auch schon, der ist letztes Jahr verstorben, glaube ich, der Lyle Mason, oder?
Ja,
der ist auch schon verstorben. Also eine super, super musikalisches Duo auch, die beiden.
Wahnsinn.
Auch vom Typ her sehr ähnlich, ja.
Und ich hab auch die Sachen in den letzten Jahren von Metheny nicht so verfolgt, als dann Lyle Mason raus war, irgendwie.
Ich habe gerade nochmal geguckt, der hat tatsächlich Anfang dieses Jahres eine neue Platte rausgebracht,
Pat Metheny. Echt? Eine ganze Platte?
Im Februar. Ja.
Also, aber der hat ja dann hauptsächlich im Quartett dann angefangen zu spielen mit Chris Potter. Ne?
Genau. Das ist so, das war auch so. Ich habe mir die Unity-Platte auch damals geholt, aber ich persönlich fand diese Unity-Platte zum Beispiel dann auch nicht mehr so geil irgendwie.
Ja, das ist halt nicht so der ganz so große Sound, ne?
Ja. Ja. Und wenn du halt vorher von sowas wie Way Up herkommst oder sowas, auch so übertrieben produziert ist, das ist natürlich dann auch massig produziert so. Das ist schon. Ja, schon, hat mich schon erstmal so ein bisschen, okay. Aber ich müsste mir die Sachen nochmal anhören, die neuen Sachen. Ich habe die letzten Sachen auch.
Ich habe da auch ganz wenig Einblick.
Aber mit Chris Potter, das war doch mega. Also fand ich zumindest. Ich fand die Sachen super geil von dem.
Ja.
Da habe ich habe nicht genug reingehört, muss ich gestehen.
Ja.
Allein, wo die dieses Duett zusammen spielen. Cherokee, wo die ohne Begleitung spielen, das ist krass.
Cherokee ohne Begleitung?
Ja, nur Chris Potter und Pat Metheny, das ist krass. Next Level, würde ich mal sagen.
Ja, das gibt's, auch, von Brad Mehldau gibt's, und Metheny gibt es ein Video. Die haben auch eine Platte zusammen, die haben zwei Platten zusammen gemacht. Die sind aber okay. Nicht so richtig geil. Aber es gibt eine All the Things You Are-Version auf YouTube von Brad Mehldau, wo die zusammen spielen. Und der spielt keiner einzige Mal auch irgendeine Melodie oder ein Solo. Die spielen einfach die ganze Zeit nur zusammen. Und das ist so krass, was die da abziehen. Das ist von einem völlig anderen Stern.
Generell, die All the Things You Are ist ein Stück, was er gerne immer mal gespielt hat, glaube ich, live. Und das hat er auch super.
Da gibt es 1000 geile Versionen von ihm. Da gibt es auch eine gigantische Version mit Jim Hall
Genau. Ja, stimmt. Stimmt, mit Jim Hall. Stimmt, ja. Stimmt. Ah, es kommt jetzt alles wieder. Nee, oder auch, es gibt von dieser einen Live-Platte, von dieser Live-DVD, von der ich vorhin geredet habe, ich komme gerade nicht auf den Namen, es regt mich auf. Gibt's eine, da spielt er ein Stück nur mit dem Schlagzeuger zusammen. Nur mit
Go Get It.
Go Get It, genau.
Oh, das ist auch, der Hammer. Das ist auch insane, ja.
Das ist der Hammer, weil das halt einfach mit Schlagzeug und die tun sich halt so geil ergänzen, so musikalisch ergänzen, diese zwei verschiedenen Ebenen von Musik machen, dieses Perkussive und dann das Spiel, aber das ist immer noch sehr melodiöse Spielen. Ich habe das Solo noch im Ohr, so, obwohl ich es in Ewigkeit nicht mehr gehört habe, aber es sind halt einfach Dinge, die im Ohr bleiben, die einfach schöne Melodien sind, die jetzt Hand und Fuß haben. So. Und das ist halt, ja, ist total geil. Mhm. Ach Gott, ich würde echt mal wieder Zeit, mal wieder ein bisschen mehr Pat Metheny zu hören. So, gibt es schon vieles, was man dabei entdecken kann. Glaubt ihr, eine Sache, die ich mal gelesen habe, wo als kleines Mysterium, vielleicht auch als kleine Kritik, sind die Soli auf den Platten improvisiert oder geschrieben?
Spielt er live genauso.
Ja. Ist es so, dass er die Soli 1:1 so spielt live?
Nee, ich meine, er improvisiert live und es ist genau die gleiche Qualität. Also ob es auf der Platte geschrieben ist oder nicht, ist irrelevant, weil live ist die Qualität einfach genauso.
Ich glaube nicht, dass er die schreibt. Also kann
ich glaube, dass auf den Platten, gerade bei Have You Heard, da ist glaube ich, zumindest ein bisschen
geschnitten, meinst du?
Im Studio ein bisschen rumprobiert.
Okay, ja, das kann sein.
Ich glaube, da wird ein bisschen rumprobiert, bis man was hat und dann, aber die Sache ist einfach die, das sind künstlerische Entscheidungen. Das macht er nicht, weil er es nicht anders kann. Weil wenn du seine Live-Version anhörst, dann spielt er da ein völlig anderes Solo, was aber genauso geil ist.
Das stimmt. Ja. Eigentlich ist das ja total irrelevant. Irrelevant. Ich sage immer irrelevant.
Wenn er es schreibt, dann nicht, weil er es nicht anders kann.
Ja, sondern weil es halt eine Entscheidung
warum ist. Warum auch nicht? Mein Gott, das kann er doch machen.
So. Ja. Ja, absolut. Das stimmt. Absolut.
Das stimmt. Habe ich auch nichts dagegen, klar. Aber es ist halt ein Jazzkreis und da sieht man auch wieder so ein bisschen die Jazzkultur. Ja, das ist
aber wen interessieren denn die Jazzer? Ja. Wen interessiert denn das? Nee, ganz ehrlich, es geht doch letztendlich um das, was aus den Lautsprechern rauskommt.
Genau.
Wenn man die Platte einlegt und nicht um die Egos.
Ja, das stimmt. Und die Jazz-Egos können schon ganz schön groß sein.
Jazz-Nazis.
Oh, ja. Ja. Puh, gibt es sonst noch Schönes, was ihr über Pat Metheny noch mal sagen könntet, was man noch mal anschneiden kann? Weil wir haben jetzt die 50 Minuten noch voll rum. Die
gingen sind seine Haare echt?
Sind seine Haare? Oh nein, warte. Hat er seit den 80ern, andere Frage, hat er seit den 80ern einmal das Outfit geändert? Das ist das, was meine Mutter sich immer
fragt. Ja doch, der hat jetzt immer so ein Karo-Hemd an.
Weil er irgendwie seit den 80ern immer diese weißen Turnschuhe, diese engen blauen Jeans und eben so diese Seemanns-Polo-Hemden mit den Streifen immer anhat.
Aber kennt ihr dieses Bild von ihm,
geile Bild, wo er in Unterhose
steht? Unterhose?
Nein.
Das ist so geil. Echt? Das ist so geil, ja.
Welches
das
Bild?
Das steht auch drüber.
Ja, das ist auch so späte 70er, oder? Ne, das könnte Anfang 80er sein.
Ich werde es als Thumbnail benutzen, dieses
Bild. Das ist unbedingt so krass.
Ja. Und da steht auch noch, das ist wie so ein Meme, da steht auch, you may be cool, but you never be Pat Metheny wearing trousers, play guitar cool. Sehr geil. In his underwear. So.
Das ist wirklich zu krass.
Mit dieser Frisur, geiler Typ.
Da gibt es aber ein paar Bilder. Ich habe da mindestens schon zwei verschiedene gesehen.
In den 80ern konnte man das noch so machen, ne? Mach das jetzt mal als Jazzmusiker. Martin, das nächste Mal,
wenn du live spielst. Hier, ich habe gerade ein Video gefunden, wo ein Interview in Unterhose ist.
Nein.
Aber er trägt ein Hoodie, in Tracksuit, ein Hoodie und ein Shirt, aber eine Unterhose.
Alter.
Geil.
Ist ja mega.
Geil.
Geil.
Apropos Interview. Eine Sache fällt mir noch ein, die man fragen könnte. Gibt's Pädagogik, die den Stil von Pat Metheny gut beschreibt? Ich habe so ein paar Bücher, aber da geht's nicht darum groß, wie er spielt. Das eine ist sein Etüdenbuch, seine Warm-Ups aufgenommen hat und die als Etüden verfasst hat. Und dann habe ich dieses riesige Songbook von ihm auch noch.
Aber und er hat ein Realbook.
Die beiden kenne ich nicht.
Das ist auch, er hat ein eigenes Realbook. Das ist auch nicht so.
Ja, das ist dieses. Das ist das
Songbook.
Genau, okay. Genau. Ja.
Mit mal eben 500 Stücken drin oder so.
Ja, aber ich glaube, so ein Buch, wo mal erklärt wird, wie er spielt und was er macht, so gibt es nicht so wirklich. Oder eine Pädagogik. Oder würde dir da was einfallen? Ist dir da was über den Weg gelaufen?
Nee, so da in diesem Bereich. Da merkt man wieder, dass er sich auch gar nicht so als Gitarrist versteht, glaube ich, in diesen 80er Gitarren-VHS-Bereich hat er sich auch nie reinbegeben, ne?
Ja, stimmt. Sowas gibt es gar nicht von ihm so groß. Ich glaube, es gibt bestimmt schon Workshops von ihm auch. Kann mir gut vorstellen, dass er sowas macht.
Genau, Clinics.
Aber Clinics. Aber ich weiß auch nicht, ob es dann darum so sehr geht, so wie spiele ich über einen C7 Kreuz 11 oder sowas, weißt du, sondern es geht wahrscheinlich dann auch bei ihm eher um andere Dinge in seinen Workshops und seinen Clinics. Bisschen mehr das Bigger Picture, wie du vorhin schon
genau, so schön gesagt geht immer hast. Eher, wenn er spricht, geht es immer eher um die Kunst als solche. Ja,
also um diese Kleinigkeiten.
Genau, mit so Kleinigkeiten befasst er sich gar nicht mehr.
Ja, Satz will ich gerade überlegen. Vielleicht würde mir auch extern nichts einfallen, wo YouTuber seinen Stil gut dargestellt haben oder auch früher Leute, die Bücher geschrieben haben.
Echt erstaunlich. Es wird sowieso zu wenig über ihn gesprochen in Gitarrenkreisen, ist meine Meinung. Das ist ein Name, der immer fehlt unter den Gitarristen.
Eben vielleicht, weil es kann vielleicht sein, weil es nicht so, ich sag mal, gitarristisch ist in dem Sinne.
Ja.
Vielleicht wird mehr zum Beispiel über Frank Gambale gesprochen, weil Frank Gambale zigtausend Bücher über Sweet Picking rausgehauen hat und sich auch, obwohl er auch schöne Stücke schreiben kann, das muss man, da finde ich, wird Frank Gambale oft unterschätzt, schreibt sehr schöne Stücke, aber er ist halt bekannt für sein Sweet Picking, weil er das ja auch so promotet hat.
Ja, er stellt es aber auch in den Vordergrund.
Ja, eben.
Ja, genau, er stellt es, das ist das, was ich meine. Und vielleicht wird deswegen zum Beispiel mal ihn als Vergleich genommen, mehr über sowas gesprochen, weil er eben auch sich mehr in diesen gitarristischen Kreisen dann bewegt, als Pat Metheny, der above all so ein bisschen steht.
Ja, das bewundere ich aber immer an ihm, an Pat Metheny eigentlich. Das ist eigentlich eine Sache, die ich sehr reizvoll finde. Das ist ja auch ein bisschen so bei John Petrucci so.
Stimmt.
Der macht ja keine Instagram-Videos, wie er übt und so ein Zeugs, weißt du? Der muss auch gar nicht beweisen, dass er improvisieren kann über irgendwelche Changes und so einen Scheiß. Das muss der alles gar nicht machen, weil er ist der Gitarrist von Dream Theater.
Mhm.
Und das ist sein Ding, ist ein Künstler.
Klar.
Ja. Er hat sein
Der muss sich da in diese Competition gar nicht reinbegeben.
Genau, das braucht er gar nicht. Nee, muss er gar nicht beweisen, dass er jetzt Fusion spielen kann, indem er A-Moll 7, D7 improvisiert.
Ja, aber das und das ist mir auch egal, ob er das kann oder nicht.
Ja.
Das ist irrelevant.
Ja, das fand ich auch schön, nur so am Rande, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das fand ich zum Beispiel bei seinem Solo-Album ganz schön, dass er auch gesagt hat, er hat jetzt keinen Bock, den modernsten Instrumental-Gitarrenkram zu schreiben, der angesagt ist, sondern er schreibt halt das, worauf er jetzt gerade Lust hat, was er gerade schreibt. Ob das jetzt modern ist oder klingt wie ein Blink-182-Song, nur als Instrumental, finde ich ziemlich cool, eigentlich auch mal so ein Statement zu setzen. Weil das ist halt dann er, und da kann man halt auch nichts gegen machen. Also, und vielleicht ist es bei Pat Metheny ähnlich, dass er
halt. Aber das ist so, wenn du Steve Vai mit Petrucci vergleichst. So, Steve Vai ist halt so ein richtiger Gitarrist.
Ja.
Wobei, nee, der hat ja auch ganz viel künstlerisch. Ja, der hat auch ganz viel künstlerischen Aspekt. Ja, aber wen könnten wir.
Satriani.
Aber so ein Eric Johnson ist halt so ein richtiger Gitarrist.
Ja, stimmt.
Ja. Immer noch gut, ist ja nicht wertend gemeint.
Nee, aber gar nicht wertend gemeint. Das ist einfach nur, wo sind deine Prioritäten? Aber bei Eric Johnson geht es immer irgendwie um die Gitarre.
Ja, klar.
Stimmt, der hat kein. Ja, ja.
Er singt ja auch ab und
Petrucci
zu.
Petrucci schreibt halt. Singt Eric Johnson?
Ja.
Der singt sogar ziemlich gut.
Ja.
Ah, oh, cool.
Ja.
Cool.
Aber trotzdem ist das, da geht's volle Kanne um Gitarre einfach.
Ja, klar.
Ja.
Und das ist. Unterstellt mir jetzt keiner, dass das irgendwie wertend gemeint ist.
Gott sei Dank, nein.
Das ist gar nicht. Gar nicht, weil manche Leute wollen genau das.
Ja. Ah, ja, klar. Ja, ja.
Aber, und so meine ich, und du, so, Eric Johnson ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel. Mir würde sicherlich jetzt mal eine Minute nachdenken, ein bestes Beispiel einfallen, aber wenn du jetzt diesen Vergleich zu Petrucci ziehst, dann hast du einen Vergleich von jemandem wie zum Beispiel, jetzt nimmst du jemanden wie Adam Rogers oder sowas, so ein richtiger Jazz-Gitarrist, versus Pat Metheny.
Ja, das stimmt.
Ja. Der eher halt sich eher als Gesamtkünstler versteht.
Ja. Ja, oder halt auch, um so ein bisschen vielleicht zeitlich, ein bisschen vor Pat Metheny, aber Pat Martino ist, finde ich zum Beispiel
manchmal
so
ein Vergleich. Auch ein gutes Beispiel.
Weil die halt, und das habe ich halt auch noch so im Ohr, und ich kenne den Stil von Pat Martino halt sehr, sehr gut. Der wurde mir damals in der Uni sehr eingebrannt, sage ich mal, dieses Denken. Und der schreibt auch gute Stücke, aber er spielt tatsächlich viel über Standards. Wenn du eine Live-Show von ihm siehst, sind das hauptsächlich Standards, über die gespielt werden und weniger Live-Stücke, weniger eigene Stücke. So.
Nee, das ist aber in keinster Weise wertend.
Nein, um Gottes Willen. Es geht darum, der Ansatz, was einem dann, worauf man die Prioritäten liegt. Ob du halt eher jemand bist, der handwerklich gut ist, extrem gut bist in dem, was du machst, wie jetzt John Petrucci, aber dein künstlerischer Output ist halt Songwriting, geht über die Gitarre hinaus. Oder du sagst halt, du beziehst dich
halt auf die Gitarre. Und das ist eine Sache, die mich persönlich so reizt. Mhm. Das ist was, etwas, wonach ich persönlich suche.
Ja.
Und deswegen fühle ich mich eher dahin gezogen. Mhm.
Glaubst du zum Beispiel, gibt's, dass jemand wie Pat Metheny keine Gitarre braucht, um Musik zu schreiben? Bin ich fester Überzeugung.
Der könnte auch Musik schreiben, die gar keine, wo gar keine Gitarre drin vorkommt.
Genau, exakt.
Ja. Ja, das stimmt.
Du könntest aus dem Orchestrion seine Leadgitarre rausnehmen und durch was anderes ersetzen. Das würde völlig funktionieren.
Ja. Es ist, wie du vorhin gesagt hast, die Gitarre ist ein Handwerk, ist ein Tool, aber ist nicht die, der musikalische oder zwangsläufig der musikalische Output. So, da gibt es noch mehr dahinter. Ja. Schön. Aber das ist so eine schöne Endzusammenfassung. Ja. Auf der Note kann man ja eigentlich so ein bisschen enden.
Ja.
Ist doch schön. Ja, also liebe Leute, hört euch Pat Metheny an, lohnt sich sehr. Ihr habt ja jetzt ein bisschen hoffentlich einen Einblick bekommen, die lieben Zuhörer da draußen, über den Werdegang und das Leben, nicht ganz das Leben, aber so ein bisschen die Musik von Pat Metheny. Wir hoffen, dass da noch einiges kommt. Vielleicht sollten wir selber uns mal nochmal hinsetzen, noch den neuen Kram nochmal hören. Weil,
ja, absolut. Ja, schuldig im Sinne der Anklage.
Und ich muss mir die alten Sachen nochmal
anhören. Ja, die alten
Sachen. Auf jeden Fall.
Ja. Vor allem die erste, ich kann auch echt.
Habt ihr da eine Empfehlung? Die erste, ne? Die erste, oder?
Die erste kann ich sehr empfehlen.
Rise Size of Life.
Ich gucke gerade hier, diese Gitarre scheint tatsächlich von Roland zu sein, dieser Sound. Ach,
okay.
GR300. Ist das nur der Tracker?
Das, ich weiß gar nicht, ob das nur der Synth ist oder ob das auch Tracker. Die Gitarre ist.
Ja. Keine Ahnung.
Also Fabian, ich empfehle dir.
Ist nur der Tracker.
Ich empfehle dir, wenn du mal ein bisschen reinhören möchtest, die We Life Live Here.
Mhm,
die ist halt, die hat sehr schöne Stücke, die sehr eingängig sind. Aber ich glaube, wenn du ein bisschen Zeit mal hast, und das hast du ja immer, wenn du nach Hause läufst, gib dir mal The Way Up.
The Way Up.
Gib dir mal The Way Up.
Fabian, wir wissen ja, dass du viel Zeit hast.
Genau.
Fabian läuft am Tag 90 Minuten.
Alter.
Ja, einmal hin zurück. Ja, ist schon gut. Kann man viel hören, viel Musik hören. Und viel Podcast.
Machst du das deswegen?
Ja, um runterzukommen auch. Weil, wenn, weißt du es ja, wenn du den ganzen Tag sitzt, irgendwann drehst du am Rad.
Und 90 Minuten ist schon, ja. Da bist du schon committed.
Ja. Ich brauche das aber auch. Wenn ich das einen Tag nicht mache, dann schon schlechte Laune.
Echt?
Und
ich würde schlechte Laune kriegen, wenn ich 90 Minuten laufen müsste.
Ja, also ich erinnere mich noch an den ersten Weg. Hin habe ich gedacht, boah, alter Schwede. Muss mal ein bisschen mehr Sport machen.
Man gewöhnt sich ja dran. Ja, klar. Man gewöhnt sich dran.
Mit links.
Schau dir doch den Fabian an, hier unseren Adonis.
Naja.
Unseren Podcast Adonis.
Das willst du nicht wirklich sehen.
Jetzt haben wir aber immer noch nicht die Frage geklärt, ob Pat Metheny's Haare echt sind.
Ach ja, stimmt.
Ach so. Ah, ich glaube, oder meinst du, hat irgendwann eine Perücke aufgesetzt? Nee, wie sieht denn der heutzutage aus?
Ich wollte gerade sagen, wie sieht denn der heute aus?
Glatze.
Das ist ein schöner. Ich frage mich, ob seine Zähne gemacht sind. Der hat immer dieses Lächeln, irgendwie dieses ganz markante, wenn man sich mal Bilder von ihm anguckt. So ein bisschen dieses.
Ich kenne aktuell Bilder von ihm. Das, die ganzen Promo-Bilder sind alle noch so von vor 10 Jahren.
Stimmt, die sind. Ja, okay, wer weiß, wie sehr er sich verändert hat in den letzten 10 Jahren, verglichen mit wie er sich zu den letzten 30 Jahren.
Vielleicht gibt es irgendwie ein Interview bei YouTube oder sowas. Aktuelles.
Apropos Interview, es gibt dieses großartige Interview, wo er über Kenny G ablästert. Habt ihr das mal
echt?
Gehört?
Das kenne ich nicht.
Das ist eine Seite an Pat Metheny, die man gar nicht so kennt.
Ah, ist er so arrogant? Nee.
Das war doch eher so ein Essay, was er geschrieben hat. Das war ein richtiger Artikel. Ich glaube, das hat er sich richtig überlegt.
Ja. Echt?
Ach, was er da schreibt. Ja.
Das muss ich mir mal geben.
Das ging darum, weil Kenny G über What a Wonderful World drüber gespielt hat. Mhm. Und um so ein Duett mit Louis Armstrong zu machen oder so. Und ich glaube, da ist Metheny der Kamm hochgeschwollen.
Da sind mir immer die Haare aufrecht gegangen, wie bei der Katze. Ja,
und die stehen bis heute.
Deswegen hat er diese Person, genau.
Jetzt wissen wir es. Das Mysterium ist geklärt.
Ja, schön. Super. Schön, schön. Mega. Super. Dann danke dir, Martin, vielmals für diese nette, besinnliche Runde über Pat Metheny.
Viel gelernt.
Aber genau, den richtigen gesucht. Danke dir, Fabian. Dann wünsche ich den Zuhörern da draußen, weil ich glaube, die werden wir jetzt morgen raushauen, noch eine besinnliche Zeit, eine frohe Weihnachten. Lasst euch reich beschenken. Jetzt noch eine Pat Metheny-Platte zu kaufen, geht leider nicht mehr. Aber wozu gibt es denn die Internetseiten, wo man sich das alles mal anhören kann?
Kaufen.
Ja. So, dir wünsche ich auch natürlich schöne Weihnachten, Martin.
Ja,
und
so.
Ich hoffe, du feierst besinnig und kommt gut ins neue Jahr. Es gibt zwar noch eine Jahresrückblickfolge von uns, wo ich meinen Jahresendspruch immer bringe. Aber genau, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen.
Genau, macht's gut.
Ciao. Ciao. Ciao, ciao.